Es gibt eine Bibelstelle, über die bin ich gestolpert in meiner Bibellese vor einigen Tagen. In 1. Korinther 1, Vers 4 bis 8. Da hat etwas meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ich spürte, dass Gott hier mit mir reden wollte. Es geht mir ganz besonders hier um eine Redewendung im 8. Vers vom 1. Korintherbrief. Und hier steht geschrieben, ich danke meinem Gott alle Zeit eurethalben für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis von Christus in euch befestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet und jetzt kommt's. Der euch auch befestigen wird bis ans Ende. Der euch auch befestigen wird bis ans Ende. Als ich das sah, da merkte ich auf und ich spürte, Gott wollte mit mir darüber sprechen, was es bedeutet, befestigt zu werden durch Jesus. Wir haben es hier mit einer Verheißung zu tun. Jesus möchte uns befestigen und befestigt sein ist so das Gegenteil von freischwebend hin und her, sich bewegend, mal so drauf zu sein. Als junger Mensch habe ich mein Glaubensleben oft wie eine Achterbahn erlebt, nur es hat keinen Spaß gemacht. Es ging manchmal so richtig hoch, Hajo weiß das noch, so, dann gab es Freizeiten, da ging... Ich war damals 13 Jahre alt, Hajo war sowas, wie alt bist du gewesen? 18 oder 19 oder was? Ein paar Tage älter. Und in diesen Freizeiten kam das für mich immer so rüber, jetzt hast du es kapiert, jetzt hast du es geblickt, jetzt hast du es gerafft, jetzt bist du geimpft, jetzt wirst du von nun an als Jünger Jesu einen ganz klaren Weg machen, du wirst in seiner Gnade sein, du wirst ganz schnurstracks durchs Leben gehen und so richtig stabil drauf sein. Aber wie das mit Achterbahnen so ist, ne? Es geht so nach oben, ne? Und du denkst, meine Güte, ist das hoch, tolle Aussicht, ja. Und dann auf einmal, du rast in die Tiefe. Das Schöne an der Achterbahn ist, das hat sich mal ein TÜV angeguckt und so, und du bist ziemlich sicher, dass das gut geht. Bei dieser geistlichen Achterbahn weißt du das vorher nie. Du rast einfach in die Tiefe, versuchst irgendwie noch was festzuhalten und so weiter, aber es funktioniert irgendwie nicht so. Bis du vielleicht ganz unten angekommen bist und dann irgendwann geht es auch so tak, 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 langsam wieder nach oben. Das Schlimme an der Sache ist dies, ich habe irgendwann in meinem Leben mal eine Lüge geglaubt, die sich ganz tief in mir eingenistet hat. Vielleicht erwischt ja der eine oder andere diesen Gedanken auch bei sich. Ich habe wahrhaftig geglaubt, das sei normal. Ich habe angefangen zu glauben, so ist das eben. Ne? Das ist mal oben, das ist mal unten und da machst du nichts. Deswegen gibt es ja auch jedes Jahr wieder eine Freizeit. Und deswegen gibt es ja auch jeden Sonntag wieder einen Gottesdienst und so. Ne? Das bringt dich dann wieder hoch, ja, bevor du dann wieder in die Tiefe rast. Ja, alles um dich herum kreischt. Aber nach einer Weile du doch irgendwie denkst, naja, wir rasen zwar jetzt nach unten, aber irgendwann geht halt auch wieder hoch. Das ist eben so. Das ist eben ganz normal. Ist es eben nicht. Wir haben hier eine Verheißung, dass Jesus Christus in diesem 8. Vers uns befestigen wird bis ans Ende. Kontinuierlich dafür sorgen möchte, dass wir fest sind, dass wir nicht up und down sind, hoch und runter. Oder mal eine Redewendung aus Epheser 4 aufgreifend, dass wir nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden. Alles das, was nicht fest ist, was pendelt, sondern dass wir in Kontinuität unseren Weg gehen können. Selbstverständlich gibt es Lebensphasen, durch die wir gehen. Ja? Das ist gar keine Frage. Aber in all diesen Phasen will Gott uns Stabilität geben und will Gott uns befestigen. Es bedeutet Stabilität und Kontinuität in der Nachfolge, eben das Gegenteil von geistlichem Achterbahnfahren. Was ist es denn eigentlich, habe ich mich gefragt, was uns unstabil macht im Glauben, was uns hoch und runter sein lässt, was uns hin und her wirft. Hier 4, 5 Stichpunkte dazu. Zweifel können mich ganz schön fertig machen. Ja? Ich bin ein kopflastiger Mensch manches Mal und wenn die richtigen Gedanken bei mir gesät werden, geschickt durch den Feind, dann denke ich darüber nach und denke darüber nach und merke erstmal gar nicht, dass das eigentlich Lüge ist und so weiter. Und irgendwann kommen Zweifel. Irrlehre, Enttäuschungen können einen unheimlich fertig machen. wenn Christen einen so richtig enttäuscht haben. Und man projiziert diese Enttäuschung dann auch noch auf Gott und das kann einen schon ganz schön abschmieren lassen. Versuchung zur Sünde und dann, wenn wir dieser Versuchung nachgeben, das destabilisiert ungemein. Und dann Lebenskrisen überhaupt, die es ja in diesem Leben einfach schon mal gibt. Ne? Die Geburt ist die erste, ist eine große Krise. Das ist nicht ganz so einfach, da müssen Ärzte und Fachleute bei sein, damit das auch gut geht. Aber wenn es dann überstanden ist, dann liegt da dieses Baby und denkt, boah, cool. Ich dachte, es gäbe nur diesen Bauch, aber hier gibt es ein ganzes Zimmer. Vom Universum lernte dann irgendwann mal in der Schule, aber so entwickelt sich das halt. Ne? Da gibt es die Pubertät, ich persönlich habe eine sehr ausgiebige genossen. Enorme Lebenskrisen, enorme Erschütterungen und so weiter. Und das kann uns auch ganz schön hoch und runter rasen lassen. Aber auch darin gilt die Verheißung, dass es eine Kontinuität geben kann. Dass wir erleben können, wie wir befestigt werden bis ans Ende. Also mehr und mehr, je reifer wir werden im Glauben, durch Jesus befestigt werden. Das ist seine Verheißung. Er tut das. Er sagt nicht, guck mal, Kinders, guck mal, dass er irgendwie euch befestigt. Sondern die Verheißung ist, dass er es ist, der uns befestigen wird. Jetzt sagst du vielleicht, lieber Uwe, wenn das doch er ist, der das tut, warum tut das dann nicht? Ja, wenn er es doch ist, der es tut, wieso tut das nicht bei mir? Wieso trifft mich das denn heute Morgen so sehr, dass das bei mir ganz schön so hoch und runter andauernd geht? Nun, der Grund ist der, dass Gott uns seine Verheißungen gegeben hat, um uns zu locken. Ich habe heute Morgen schon mal gesagt, in dem Wort Verheißung ist ja das Wort heiß. Und daraus lernen wir, Verheißungen benutzt Gott, um uns heiß zu machen. Ja? Seinen Willen zu tun. Und das ist, vielleicht schreibt ihr euch das auf. Ich weiß, das ist tief. Ich erkläre es später dann nochmal. Jede Verheißung ist geknüpft an irgendeine Bedingung. Das ist in der ganzen Bibel so. Die Dinge, die Gott einfach tut, die nichts mit uns zu tun haben, die tut er einfach. Aber wenn er uns etwas verheißt, wenn er sagt, das und das möchte ich tun in deinem Leben, dann tut er es, um uns aufmerksam zu machen und dass wir gewisse Schritte gehen. Gott drängt uns seine Dinge nicht auf, sondern wir bedürfen es, dass wir kooperieren mit seinen wunderbaren Plänen und mit seinen wunderbaren Absichten. Und auch in dieser Befestigung, in deiner Nachfolge, hast du einen Part. Die Hauptarbeit tut Gott, gelobt sei der Herr. Er geht 3 Schritte, aber du musst dann halb auch gehen. Du musst auf ihn zugehen, ja. Du musst kooperieren mit dem, was Gott tun möchte. Von diesem Wort und von dieser Verheißung fasziniert, dass er mich befestigen möchte bis ans Ende, habe ich mal das Neue Testament durchgeforstet und habe mir mal jede Bibelstelle angeguckt, die das Wort befestigen beinhaltet. Und ich wusste gar nicht, wie oft davon in der Bibel steht, diese Verheißung, dass er uns befestigen wird. Und ich habe 4 Werkzeuge der Befestigung gefunden im Neuen Testament, die Jesus gebraucht, um dieses Ziel der Festigkeit bei uns zu erreichen. Und die möchte ich mit euch besprechen. Das erste ist die Wahrheit. Befestigt in der Wahrheit. 2. Petrus 1, Vers 12 sagt, darum will ich euch stets daran erinnern, obwohl ihr es wisst. Und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch durch solche Erinnerung aufzuwecken. Der Teufel ist ein ziemlich einfallsloser Geselle. Nicht sehr kreativ und auch nicht über die Maßen schlau. Er kommt immer mit dem gleichen Text. Seine Platte hat einen Sprung. Bei seinem allerersten Auftritt im Garten hat er einen Text sich ausgedacht und den erzählt er bis heute. Dabei ist er geblieben, da ist nicht zugekommen. Und der Text ist immer, sollte Gott gesagt haben, das ist ein Text, das ist ein ganzes Ding. Gut, wer darauf einfällt, ist natürlich noch dümmer. Da wollen wir dann nicht zu schnell und nicht zu vorschnell darüber lachen. Und wenn er kommt und diese Frage stellt, und ich bin ja so von meiner ganzen Hintergrund her in christlichem Elternhaus aufgewachsen, ja, immer mit der Frage, wo steht denn, dass man nicht in die Disco darf? Wo steht denn, dass man das und das nicht darf? Sollte Gott gesagt haben, ja, mit dieser Frage habe ich mich wirklich sehr, sehr beschäftigt. Und wenn wir damit beschäftigt sind, ist das Resultat Verwirrung und Zweifel. Ja, Verwirrung, wir wissen nicht mehr klar, was ist denn jetzt Sache? Was ist denn jetzt gut für mich? Was hat denn Gott nun wirklich gesagt? Wir fangen an zu zweifeln, das, was wir wissen. Theologisch, unser Kopf ist gefüllt mit Richtigkeiten. Aber hier unten greift da nichts mehr. Wir sind nicht befestigt in der Wahrheit. Und dann das nächste ist die Versuchung zur Sünde und dass wir fallen. Das ist der alte Trick der Schlange. Und deshalb ist es unwahrscheinlich wichtig, dass Jünger Jesu sich immer wieder reichlich mit Wahrheit füllen. Reichlich mit Wahrheit füllen, befestigt sind in der Wahrheit, immer wieder neu. Es reicht doch nicht, die Wahrheiten einmal gehört zu haben, sondern immer wieder, indem wir sie hören, soll unser Herz dadurch befestigt werden in dieser Wahrheit. Ich treffe manchmal Christen und nach kurzem Gespräch kann ich diagnostizieren, in welchem Bereich sie eine Festigung in der Wahrheit brauchen. Und dann sage ich ihnen so ein paar Dinge, dann sage ich, oh, das weiß ich alles. Ich sage, ja, das weißt du, aber das musst du festmachen. Du stehst nicht in dieser Wahrheit. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich treffe zunehmend Christen, die Angst vor Vergänglichkeit haben und die Angst davor haben, zu sterben. Das höre ich immer öfter in der Seelsorge. Ja? Angst vor Vergänglichkeit. Kennst du eigentlich die Wahrheit über deine Zukunft? Frag ich dann. Kennst du die? Ich glaube, in unseren charismatischen Kreisen hat der Gedanke von Gottes ewiger Welt, von der wir Teil sein dürfen und diese genialen Dinge, die auf uns zukommen, hat bei uns, muss man sagen, sehr wenig Konjunktur. Ich bin aufgewachsen in einer evangelikalen Gemeinde und wir sangen immer diese elendlangen Lieder und manche hatten 6 und 7 Verse und dann gewisse haben wir im Stehen, manche haben wir im Sitzen gesungen. Aber eins, woran ich mich erinnere aus meiner Kindheit, ist, die letzte Strophe handelte immer vom Himmel. So alle Aspekte eines Themas wurden da wie so eine Predigt durchgesungen mit sehr viel Bekenntnis und teilweise auch sehr, sehr gute inhaltslastige Sachen. Ich habe sie nur damals nicht verstanden. Aber die letzte Strophe hat immer mit dem Himmel zu tun gehabt. Um eins am Ende meiner Bahn wird mir der Himmel aufgetan. Das war Glaubensgut, darin waren wir befestigt. Wir hatten eine Hoffnung, wir wussten, das ist nicht alles. Permanent war dieses Zeugnis in der Gemeinde, wir leben worauf zu. Manchmal hat man natürlich alles nur noch in die Zukunft verlagert und hier gar nichts mehr erlebt mit Jesus. Und dann kam so ein bisschen eine Gegenbewegung und das war Glaube und Erleben und Segen jetzt. Ich will jetzt was haben für meinen Glauben, nicht erst im Himmel. Auch nicht schlecht. Auch gut, dass da Balance hinzukommt, aber ich meine manchmal, wir haben den Himmel etwas unterbelichtet. Und was passiert, wenn wir in dieser Wahrheit nicht wirklich befestigt sind? Ich sehe Christen an Gräbern stehen, verzweifelt und zerrissen wie die Heiden. Nichts gegen Trauer. Trauer ist das Normalste der Welt. Ja? Aber ich spreche von verzweifelt. Ich spreche von zerrissen. Ich spreche von fassungslos. Als hätten sie nicht gewusst, dass es kommt. Unvorbereitet auf den Tod. Warum? Weil sie ihn verdrängt haben, genau wie diese Welt. Gott hat Himmel und Erde in 7 Tagen geschaffen und diese Erde ist wirklich ihm gut gelungen, findet ihr nicht? Ja, zieh mal das ab, was die Sünde alles versaut hat und so weiter. Aber selbst diese Ruine der Herrlichkeit Gottes, ja, wenn du mal so in der Natur bist oder so, Mensch, ist das alles genial. 7 Tage. Jesus hat vor 2000 Jahren gesagt, er gehe, um mir eine Stätte zu bereiten. Kannst du dir vorstellen, was das für eine Hütte wird? Für das eine hat er 7 Tage gebraucht. Für das andere jetzt 2000 Jahre und er ist ja noch mittendran. Da wird 6 Tage die Woche gearbeitet. Halleluja. Wir haben eine Zukunft. Ist das nicht wunderbar? Und die gute Nachricht ist, Christen brauchen nicht jedes Faltencremchen ausprobiert haben. Wir brauchen diesen Jugendwahn nicht mitzumachen. Werden wir doch jeden Tag ein Jahr jünger auf die Ewigkeit hingesehen. Amen. Lieber Bruder, hast du was gegen Make-up? Um Gottes Willen, ich bin gegen nichts, was hilft. Ich sag nur, wir brauchen diesen Jugend- und Schönheitswahn nicht mitzumachen. Da frage ich die liebe Schwester, sag mal, Schwester, wie alt bist du eigentlich? Ja, wie alt bin ich eigentlich? Oh, ich vergesse das mal. Schatz, wie alt bin ich eigentlich? Wollen wir den Quatsch lassen? Jemand sagte mal, die 10 längsten Jahre im Leben einer Frau sind die Jahre zwischen 29 und 30. Und die Männer sind ganz schön eitel geworden, um das mal, wir holen da mächtig auf. Und du, es ist überhaupt kein Problem, wenn du so hübsch für deinen Herrn oder für deinen Mann oder für deine Frau oder für die Gemeinde aussiehst, wie du nur kannst. Das ist okay. Aber diese Angst vor Vergänglichkeit, dieses nicht zu seinem Alter stehen können. Ich kann Leute wirklich nicht verstehen, weil ich in dieser Wahrheit befestigt bin. Die sagen, ach, wäre das schön, nochmal 20 zu sein. Kannst du geschenkt haben. Ich war 20, fand ich super, aber es ist nichts gegen 30 sein. Noch anderthalb Jahre, dann bin ich 40. Halleluja. Und ich glaube, 50 wird noch besser. Ich habe die Ahnung, dass bei Jesus der beste Wein immer zum Schluss kommt. Und wenn es am Ende deines Lebens so gut ist, du kannst es kaum noch aushalten, dann sagt der Herr, surprise, surprise, und holt dich heim. Und dann wirst du erst mal was sehen. Halleluja. Wir haben die Angst vor dem Tod überhaupt nicht nötig. Frage ist, sind wir befestigt in dieser Wahrheit? Oder ist es ein bisschen theologisches Wissen, was wohl da ist? Aber unser Leben spricht eine andere Sprache. Wir müssen verdecken. Wir haben Angst zu sterben. Wie ist das mit der Wahrheit über Gottes Gebote? Auch das ist eine Wahrheit, in der man befestigt sein muss. Was habe ich lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass Gottes Gebote was Tolles sind? Ich habe mich wirklich bescheuert angestellt, muss ich wirklich sagen. Schäme mich fast im Nachhinein. Bis ich von ganzem Herzen begriffen hatte, Gottes Gebote sind etwas sensationell Gutes. Ich habe früher den Psalmisten gelesen, Psalm 119, Vers was weiß ich denn. Und da sagt er, ich vergnüge mich an deinen Befehlen, denn ich liebe sie. Da habe ich gedacht, der hat sie noch nicht mehr alle. Ich meine, ich versuche das Zeug auch zu halten, will ich ja in den Himmel kommen. Er will schon in die Hölle, hä? Ich vergnüge mich an deinen Befehlen. Ich weiß nicht, wer von euch bei der Bundeswehr war, aber das Wort Befehl und das Wort Vergnügen sind nicht zwingend miteinander verknüpft. Oder? Vor einigen Wochen habe ich was selten Dummes gemacht. Ich war unterwegs zu einer Besprechung nach Süddeutschland und ich hatte den Kopf dermaßen voll. Und so passierte mir zum ersten Mal in meinem Leben etwas. Ich hielt irgendwo an, um zu tanken und führte meinen Wagen schön bis oben hin. Ich warte immer bis zum letzten Moment mit Super Plus bleifrei. Als ich dann auf die Säule guckte, dachte ich mir, Mensch, Diesel ist aber teuer geworden. Ganz dumm gelaufen. Das ist so eine Tankstelle, wisst ihr, da fängt alles mit Super an. Wir haben Super Diesel und Super Diesel. Das hat mich einfach überfordert. Ja. Ich bin ja technisch sehr versiert. Da habe ich jetzt Benutzerhandbuch gelesen und die haben sehr darauf bestanden, dass man nur Diesel reinfüllt. Und das klang auch nicht so, als gäbe es da Spielräume oder so. Ich meine, man könnte ja jetzt sagen, Augenblick mal. Liebe autoproduzierende Firma, das ist mein Wagen, den habe ich gekauft, da fülle ich rein, was ich will. Da lasse ich mir überhaupt nichts vorschreiben. Dieses ganze Benutzerhandbuch in die Tonne damit, ich lasse mich doch nicht einengen. Ich werde das Ding ganz genauso benutzen, wie mir das passt, aber dann landet es eben bald auf dem Schrott. Ja. Und genauso sind Gottes Gebote für mein Leben. Wisst ihr, was ich glaube, was auch eine Gefahr der letzten Jahre ist, wo wir Wunderbares gelernt haben, aber wo wir gucken müssen, dass wir auch die Kurve kriegen? Wir haben sehr viel gegen Gesetzlichkeit gesprochen, aber wir haben sehr wenig vor Gesetzlosigkeit gewarnt. Und das Gegenteil von Gesetzlichkeit ist nicht Gesetzlosigkeit, sondern das Gegenteil von Gesetzlichkeit ist ein Wandel im Geist und eine erneuerte Natur durch Jesus Christus. Amen. Das ist das Gegenteil von Gesetzlichkeit. Die Gebote Gottes sind etwas Wunderbares. Die Gebote Gottes sind nicht irgendwelche schwierigen Hürden, die zu nehmen sind, damit man in den Himmel kommt, sondern die Gebote Gottes sind etwas, das mir hier auf dieser Erde ein super Leben bescheren. Ein Leben im Shalom Gottes, ein Leben in seinen Absichten, ein Leben in guten Beziehungen. Dazu sind sie da. Das ist Sinn der Sache. Und nur weil ich jetzt manchmal nicht blicke, warum das gut sein soll, heißt es nicht, dass es sich nicht lohnt, es zu befolgen. Es geht dabei um mich. Ich leiste da nicht etwas für ihn. Es geht um mich, der hier bewahrt werden soll. Ich glaube, dass der Tag gekommen ist, wo in der Gemeinde Jesu wieder sehr viel mehr über Sexualethik gepredigt werden muss. Ich bin sehr fromm aufgewachsen und deshalb habe ich einen durchgängigen Fehler. Ich setze immer sehr viel als selbstverständlich voraus. Dass das auch klar ist, dass man als Christ und so weiter. Aber ich merke mit jedem Dienst ja mehr, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, wenn du es nicht predigst und wenn du es nicht sagst. Und heutzutage kommt der Feind, die alte Schlange sollte Gott gesagt haben, selbst hinein in die Gemeinde, wenn hier keine Stellung bezogen wird. Und man fängt an zu zweifeln. Ist das denn wirklich so? Und das hört sich ja auch manches so logisch an, was da von draußen reinkommt. Sex nur in der Ehe? Ja, meine Güte, das war Gottes Gebot früher. Das hatte schon seinen Sinn, aber doch nicht mehr, seit es Verhütung gibt. Ja, was wäre das für ein Chaos früher gewesen, wenn das nicht irgendwie geschützt wäre durch die Ehe? Aber jetzt, wo man verhüten kann und so weiter, und hier hast du so ein Stück Müll auf einmal im Ohr, und wenn du da nicht sofort widersprichst und nicht sofort dich befestigst in der Wahrheit, dann arbeitet das Ding in dir. Hier oben weißt du doch, was fromm korrekt ist und was man in der Gemeinde wiederzugeben und zu glauben hat. Aber hier hängt so ein Stück Müll fest. Und dann irgendwo richtig verknallt und im Zwiespalt und so weiter, das, was so als Stück Müll hängen geblieben ist, wo du dich nicht neu in der Wahrheit befestigt hast, auf einmal wird es dir zu einer riesen Lebenslüge und packt dich und du kommst aus dieser Nummer nicht mehr raus. Es wird wieder Zeit, dass wir klar Stellung benehmen in dieser Gesellschaft für die Gebote Gottes. Sexualität ist eine wunderbare Sache. Und Gott hat sie geschenkt, und zwar für die Ehe, und zwar die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Selbst das muss ja dabei gesagt werden. Selbst das ist ja nicht mehr selbstverständlich. Sind wir befestigt in der Wahrheit? Liebst du die Gebote Gottes, weil du verstanden hast, dass er deine Absicht am Herzen hat, dein Interesse damit am Herzen hat? Ich möchte auch nochmal die Frage in diesem Zusammenhang aufwerfen. Du als Jünger Jesu, Jünger ist ja ein sehr altes Wort, Azubi würde man heute sagen, ein Auszubildender. Das sind wir ja bis an unser Lebensende, Auszubildende Jesu, stimmt's? Welchen Wert hat eigentlich das Lernen noch für dich? Wenn ich heute so am 4. Mai auf die Uhr gucke und sage, der 5. Mo- 5., was habe ich denn gesagt? Ich wollte nur gucken, ob ihr zuhört. Ich muss das Ding mal stellen. Kein Wunder, dass ich keinen Termin schaffe. Wenn ich also am 5. Mai auf die Uhr schaue und sage, hey du, Auszubildender Jesu, der 5. Monat in diesem Jahr ist angebrochen, sag mir doch mal kurz, was du dieses Jahr verstanden hast, was du gelernt hast. In welcher Wahrheit der Herr dich befestigt hat bisher. Sind ja nun bald 4,5 Monate. Wo bist du weitergekommen? Was hat er zu dir gesagt? Und so weiter. Was ist dann deine Antwort? Oder sitzen wir nur noch in Gottesdiensten und hören Predigten zu, bejahen die auch inhaltlich und freuen uns auch, vor allen Dingen, wenn sie einen gewissen Unterhaltungswert haben, aber nehmen doch vielleicht keine 5% mit nach Hause. Ob das, was wir heute Morgen hier als Wahrheit verkünden, ob das in deinem Leben einen Unterschied macht oder ob du das einfach bis Mittwoch vergessen haben wirst, hast du da einen Gedanken zu? Ich glaube, dass das Lernen für Auszubildende einen Hauptwert darstellt. Und sind wir denn Jünger Jesu, gehört das Lernen zu unseren ganz, ganz hohen Werten. Das ist einfach so. Ein Azubi, der nichts mehr lernt, der wird gefeuert. Aber von unserem Herrn wird er angefeuert. Tolles Wortspiel, habe ich mir heute Morgen ausgelacht, im ersten Gottesdienst. Ich war so überrascht, es war doch so früh. Ernsthaft. Von unserem Herrn wird er angefeuert, auch heute Morgen zu sagen, Mensch, welchen Wert hat das Lernen für dich? Ja? Weißt du noch, vielleicht vor ein paar Jahren dazu anders unterwegs war, vielleicht so ein kleines Hausaufgabenbuch hattest oder in deinem Computer da einen bestimmten Bereich hattest, wo du Sachen aufgeschrieben hast, die dir wichtig geworden waren und gesammelt hattest und nochmal durchgegangen bin. Ich mache dir Mut, darin zurückzugehen, denn das Lernen hat für uns einen großen Wert. Manchmal habe ich mir die Frage gestellt in diesem Licht, wie effektiv ist es eigentlich, dass in unseren Gottesdiensten Neubekehrte zusammen mit alten Hasen sitzen und die gleiche Botschaft hören. Wäre es nicht viel besser, so ein Gemeindesystem zu haben, wo wir zusammen Lobpreis machen sonntags und dann gehen wir in 25 Klassenzimmer, je nach Heiligungsgrad oder so, oder nach Nachfolgejahren und ja, mehr so wie in der Schule und da kriegst du was auf deinem Niveau gepredigt, etwas Neues. Aber das wäre wirklich Quatsch. Petrus sagte, ich liebe diesen Vers, ich will euch stets daran erinnern, obwohl ihr es wisst. Solange ich aber in diesem Leib bin, will ich euch durch solche Erinnerung aufwecken. Ich merke eins, je länger ich im Reiche Gottes bin, desto weniger höre ich wirklich neue Sachen, wenn irgendjemand predigt. Das heißt aber nicht, dass ich da vorne sitze und denke, kennst du schon. Nein, es ist schon frisch im Geist. Ich habe es nötig, es immer wieder zu hören. Alles das, wo du nicht neu festgemacht wirst in der Wahrheit, wo du nicht erfrischt wirst, wo nicht der Heilige Geist ganz neu Gottes kreatives Wort hineinreden kann, wird allmählich verblassen. Denk mal an das Zungengebet, nur ein Beispiel. Nach deiner Geistestaufe, du hast ein Zungengebet von morgens bis abends. In der Badewanne, unter der Dusche. Deine super Hi-Fi-Anlage im Auto, die hast du kaum noch angemacht. Aber du wolltest immer in Zungen beten. Und heute? Ja, so ein bisschen im Gottesdienst, ne? Wenn das alle machen, vielleicht ein bisschen im Hauskreis, hier und da. Aber ist vielleicht sehr weit zurückgegangen. Warum? Ist der Heilige Geist träge geworden? Natürlich nicht. Aber hier gibt es eine kostbare Wahrheit, von der du zwar noch weißt, aber in der du nicht befestigt bist. Hier muss wieder Teaching rein. Hier muss wieder Gottes Wort rein. Hier muss deine Sicht wieder ganz neu geschärft werden für das, was kostbar ist. Je länger du dabei bist, desto weniger wirst du irgendwas total Neues hören. Und doch darf es immer wieder frisch sein im Heiligen Geist und befestigt dich neu in der Wahrheit. Wahrheit. Eine zweite Sache, durch die Jesus uns befestigen möchte, was er dazu benutzt, ist der Glauben. Kolosser 2, 6 bis 7. Wieder diese Vokabel. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm, und jetzt kommt's, und befestigt im Glauben. Wir hatten befestigt in der Wahrheit, befestigt im Glauben. Glauben hat ja in der Bibel so einen Zweiklang, eine zweifache Bedeutung. Das eine ist so das Anerkennen von Lehrinhalten, ja, Glaubensbekenntnisse, das glaube ich, das halte ich für wahr. Aber die Erstbedeutung im Neuen Testament, so möchte ich sagen, definiert doch Glauben als ein ganz tiefes Vertrauen auf Gott. Gott von Herzen vertrauen zu können in diesem Leben, gibt uns eine enorme Festigkeit, stabilisiert unseren Weg enorm. Da, wo unsere deutschen Bibeln sagen, Glaube an Gott, geben sie sich alle Mühe, das Griechische zu übersetzen. Besser kann man es nicht aufgrund unserer Grammatik. Aber die griechische Redewendung, um das zu sagen, wenn man sie wörtlich übersetzen würde, wäre es Glaube in Gott. In hinein. Ja? In hinein. Das heißt, Glaube an Gott ist ja in unserem Volksmund ein bisschen geprägt. Ja, ich glaube ja auch an Gott. Also mit anderen Worten, ich halte es für möglich, dass es einen gibt. Ich halte es für höchstwahrscheinlich, dass es einen gibt, glaube ich auch dran. Nein, nein, es geht nicht um an Gott, sondern im Neuen Testament geht es eigentlich um Glaube in Gott hinein. Glaube an die Substanz Gottes. Da ist was drin. Was ist denn da drin? Da ist Liebe drin. Gute Absichten. Ein wunderbarer Charakter. Ein Gott, der Gedanken des Friedens mit dir hat. Ein Gott, der gut mit dir umgehen will. Ich habe einen tiefen Glauben. Ich will einen tiefen Glauben haben in den Charakter Gottes hinein. Es gibt manchmal die Gefahr, wenn wir über Glauben sprechen, dass wir anfangen, so ein bisschen an unseren Glauben zu glauben. Da bin ich auch schon einfach mal hineingefallen. Es gibt wenig, wo ich noch nicht hineingefallen bin. Aber so lernt man ja, ne? So lernt man ja. An unseren Glauben zu glauben. Es geht gar nicht mehr so sehr in Gott hinein, sondern der Glaube an meinen Glauben. Beispiel. Ich habe jetzt also schlimme Bauchschmerzen und ich gehe, um für mich beten zu lassen. Der Prediger sagt nochmal, es geschehe dir nach deinem Glauben. Du musst glauben. Und irgendwie glaube ich, dass viele Leute das so für sich definiert haben. Glaube bedeutet, ich stehe jetzt hier vorne, fixiere mich auf den Gedanken, dass die Schmerzen gleich weg sein werden. Jeder Gedanke daran, dass sie nicht weggehen könnten, den verdränge ich, denn das wäre ja Zweifel. Ja? Und wenn ich das irgendwie schaffe, so fixiert zu bleiben und diesen Gedanken außen vor zu halten, mit aller Mühe, ja, dann kommt, wenn die Hand auf mich kommt, das ist der Moment. Ja? In dem Moment darf kein Zweifel da sein. Und dann guckt sich Gott das vom Himmel an und sagt, nee, ist noch zu wenig. Und es ist ja wahrscheinlich so, dass ihr alle frommer seid als ich. Aber ich erlebe das dann so, dass je öfter mir das passiert und ich nicht geheilt werde, das tut nicht viel für meinen Glauben. Das baut ihn nicht besonders stark auf, ja, das siebte Mal mit meinen Bauchschmerzen zu kommen und es wieder zu schaffen, den Gedanke daran, sie könnten nicht weg sein, verdrängen zu können. Und das kann ein ganz schöner Krampf werden. Ja, und dann, das trägt ja auch unglaubliche Blüten, ne, sodass Leute dann zurückgehen und sagen, oh, danke Jesus, ich bin geheilt. Und du sagst aber, lieber Bruder, das sieht aber aus, als hättest du noch heftig Bauchschmerzen. Das sind Lügensymptome. Oh. Ich finde es viel entspannender und was wichtiger ist, als dass es entspannender ist, festigender im Glauben, entdeckt zu haben, dass mein Glaube in Gott hineingeht. Ich glaube an eine Person, an eine Persönlichkeit. Ich glaube an seinen Charakter. Es gibt nicht eine Verheißung in der Bibel, die ich zitieren kann, dass ich ihn immer verstehen werde. Dafür ist er Gott und nicht ich. Und das ist auch gut so. Ich denke manchmal so drüber nach, ich habe zu Hause, das ist mein kleines Hobby, ein großes Aquarium in meinem Wohnzimmer stehen und ich gucke mir immer diese kleinen Kreaturen an, ich fühle mich immer so ein bisschen wie Gott. Ich bin da so für alles verantwortlich und ich fütter die immer und dann wird das sauber gemacht und das ist ja einiges, ne? Dann frage ich mich, Mensch Uwe, ob die wohl glauben, dass ich Gott bin? Dann stelle ich mir mal vor, wie der eine Fisch sagt zum anderen, wie, du glaubst nicht an Gott? Was glaubst du, wie man das Wasser wechselt? Glaubst du, das ist alles ein Zufall? Glaubst du, das ist alles durch Zufall hier entstanden oder was? Das ist doch in Ordnung. Der Deckel geht auf, das Futter kommt rein, das ist doch alles in Ordnung. Daran kann man doch erkennen, es muss doch ein Schöpfer geben. Stelle ich mir so vor, wie sie das miteinander diskutieren. Das ist, was ich manchmal glaube, der intelligenzmäßige Abstand zwischen mir und meinen Fischen und zwischen mir und Gott, die Fische sind näher dran. Ich glaube, sie sind deutlich näher dran. Gott verstehen zu wollen, ihr Lieben. Dafür haben wir keine Verheißung. Es ist ein Weg der Eitelkeit. Ich verstehe nicht immer alle seine Wege. Ich würde manches anders machen. Aber ich weiß eins. Gerecht und wahr sind alle seine Wege. Mir kommen sie manchmal auch als krumm und schwierig vor. Aber ich gehe sie und ich sage, Herr, gerecht und wahr sind deine Wege. Ich glaube in dich hinein. Ich glaube an deinen Charakter. Ich weiß, wem ich vertraue. Ich weiß, du hast das Beste im Sinn. Ich weiß, du bringst mich ans Ziel. Ich weiß, du lässt mich nicht los. Es ist ein Vertrauen an eine Person, die niemals enttäuscht. Und das befestigt uns. Das befestigt uns, gerade dann, wenn es mal nicht so läuft in unserem Leben. Die Apostel sprachen zum Herrn, Lukas 17,5, mehre uns den Glauben. Und ich habe gebetet für euch heute, und auch für mich. Herr, tu das, mehre uns den Glauben. Lass uns tiefer da hineinkommen. Nicht in irgendeinen Leistungsglauben, sondern genau in das. Glauben in dich hinein. Das Dritte, was Jesus gebraucht, mit dem wir kooperieren dürfen, um fest zu werden in unserer Nachfolge, ist die Gnade. Befestigt durch die Gnade. Hebräer 13,9 verwendet auch diese Vokabel hier. Lasst euch nicht von mancherlei und fremden Lehren umhertreiben. Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde und nicht durch Speisen, mit welchen sich abzugeben, noch niemand Nutzen gebracht hat. Eine Hauptzielscheibe des Feindes in deinem Leben sind nicht nur deine Gedanken, das ist schon eine sehr starke Zielscheibe mit seinen Lügen. Nein, es ist deine Gefühlswelt. Und manches Mal, wenn er gegen unsere Gedanken nicht ankommt, wenn unsere Gedanken eigentlich ganz gut drauf sind und wir kennen unsere Theologie, dann greift er direkt unsere Gefühle an. Zum Beispiel stellt rein gefühlsmäßig unsere Heilsgewissheit in Frage. Und das gelingt ihm natürlich immer ganz besonders gut dann, wenn wir gerade einen Bock geschossen haben. Wenn wir gerade von unserer eigenen Frömmigkeit nicht besonders angetan sind, wenn wir versagt haben, dann kommen diese komischen Gefühle. Würde der Teufel jetzt kommen und sagen, du bist kein Gotteskind mehr hier oben. Ach du, da würden wir unsere Bibel aufschlagen, die würden wir ihm um die Ohren hauen. Da wissen wir, was wir machen in so einem Gefühl. Nein, aber es ist nicht hier oben, es ist hier unten. Es ist die Enttäuschung über uns selbst. Die projizieren wir dann auf unseren Gott. Er muss enttäuscht sein von uns, sind wir doch enttäuscht über uns. Er muss auch enttäuscht sein. Wir fangen an zu zweifeln an unserer Gotteskindschaft. Wir empfinden Distanzgefühle Gott gegenüber. Gott erscheint so distant, so weit weg. Wir fühlen uns ungeliebt. Der nächste Schritt ist dann meistens Selbsterlösungsversuche. Und darum geht es ja auch hier im Hebräerbrief. Das Herz soll durch Gnade befestigt werden, nicht durch Speisen. Dann überlegen wir uns, Mensch, was kann ich jetzt machen, damit er mich wieder liebt? Nicht hier oben, hier unten, so reflexmäßig. Ja, ich werde mehr beten. Ich werde eine Sonderspende geben fürs Missionsprojekt. Mit der Motivlage kannst du es auch bei McDonald's ausgeben. Bringt dir gar nichts. Ich werde 10 Traktate nehmen und werde sie am Arbeitsplatz verteilen. Auf dem Weg nach Hause hast du es leider vergessen gehabt. Deine Heilsgewissheit, die schmilzt wie ein Eis im Sommer. Ja? Und denkst, naja, wenigstens in die Telefonzelle will ich sie legen. Da wird sich schon irgendjemand finden. Und du versuchst irgendwelche frommen Aktionen, damit du dir wieder vorstellen kannst, dass Gott gnädig ist mit dir und dass Gott dich liebt. Es ist so wichtig, dass unser Herz befestigt ist in der Gnade, dass wir ganz, ganz tief verstanden haben und dieses Verständnis immer wieder erneuern. Wir dienen einem gnädigen Gott. Er hat uns erwählt. Er hat uns ausgesucht vor Grundlegung der Welt. Er hat uns seine Verheißungen gegeben. Er ist gnädig mit uns. Ich liebe das, was Petrus sagt in 1. Petrus 1,13. Er sagt, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Wisst ihr, was nüchtern bedeutet? Ich habe mir das mal angeschaut hier im Griechischen. Es bedeutet eigentlich frei sein von übermäßigem Weingenuss. Also das Gegenteil von besoffen sein. Aber im Neuen Testament wird es im übertragenen Sinne benutzt. Es bedeutet frei sein von jeder Überschwänglichkeit und Überstürzung. Ruhig, besonnen und beherrscht sein. Verstand, Sinne und Gefühle völlig unter Kontrolle haben. Also übersetze ich jetzt diesen Petrusvers mal etwas erweitert. Seid ruhig, besonnen und beherrscht. Habt euren Verstand, eure Sinne und Gefühle völlig unter Kontrolle und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Für dich als Gotteskind sind Verdammnisgefühle ganz unsachlich. Dich schlecht, schuldig zu fühlen, abgelehnt von Gott, das sind unsachliche Gefühle. Sie entsprechen nicht der Wahrheit. Es ist wirklich nicht so, wenn irgendetwas in diesem Buch stimmt. Es ist wirklich nicht so. Also lerne doch hier, den Dialog mit deiner unsachlichen Seele aufzunehmen. Ich schlage vielleicht folgenden Text vor. Seele, nun bleib bitte mal sachlich und besinn dich auf die Gnade. Amen. Wir brauchen eine sachliche Seele. Ja? Gefühle sind ganz toll, wenn sie die Wahrheit sagen. Aber da gibt es wenig Garantie für. Die Wahrheit müssen wir wissen. Und die Wahrheit müssen wir unserer Seele gebieten. Seele, nun sei sachlich. Du fühlst dich abgelehnt, du fühlst dich einsam. Du hast einen wunderbaren Gott, einen gnädigen Gott. Einen Gott, der dir versprochen hat, ich werde deine Hand nie wieder loslassen. Und wenn du es alles versaust, wenn du es alles in den Sand setzt, wenn du alles, was ich dir anbiete, kaputt gemacht hast und du kommst zu mir, ich habe noch einen Y-Plan. Ein Y-Plan, vergiss den B-Plan. Gott hat auch noch einen Y-Plan. Und wer dann die Vorherbestimmungen Gottes kennt, der weiß, dass der Y-Plan sowieso der A-Plan war. Aber das ein andermal. Halleluja. Das dürfen wir durch Gottes Wort, im Gebet, im Glauben und ganz besonders auch im Abendmahl. Deswegen ist mir das Abendmahl auch so kostbar. Ja? Dass wir immer wieder diese Proklamation im Gemeindeleben haben. Es ist das Kreuz, es ist das Blut, es ist die Gnade. Unser Gott liebt uns, wir haben nichts zu beweisen, nichts zu leisten. Diese Sache muss befestigt sein. Gnade befestigt dein Herz, auch in den schweren Zeiten deines Lebens. Und viertens, wir haben über Befestigung durch Glauben, durch Gnade, durch Wahrheit geredet. Und viertens und letztlich, befestigt durch den Geist. Jesus benutzt seinen Geist, um uns zu befestigen. Und wieder diese Vokabel in 2. Korinther 1, Vers 21. Hier sagt der Apostel, der Gott aber, der uns samt euch für Christus befestigt und gesalbt hat. Für Christus befestigt und gesalbt hat. Der hat uns auch versiegelt und in unsere Herzen das Pfand des Geistes gegeben. Der Heilige Geist, wenn wir ihm Raum geben, darf und soll sich in unserem Leben als eine enorme Stabilisierung auswirken. Er hat viele Titel und viele Bilder. Wir sprechen gerne von der Salbung oder andere sprechen lieber von der Taube oder von dem Wind. Ich mag diesen Titel, den Jesus ihm gibt, den Beistand. Ich liebe dieses Wort. Johannes 14, 16, ich will den Vater bitten, er wird euch einen anderen Beistand geben. Parakletos. Das heißt, Advokat oder Rechtsanwalt. Manche Bibel übersetzen mit Tröster. Das ist auch mit drin, aber ich mag es nicht so sehr als Erstwort, dieser Tröster, weil das klingt so danach, dass der Heilige Geist so kommt und sagt, ach du armes Baby, hat der Teufel dir eine reingehauen? Mensch, ist aber auch ein gemeiner Teufel. Ja, das hat er schon mit ganz vielen anderen auch gemacht, ja. Aber im Himmel, da wird es dann besser, ne? Komm, einmal Nase putzen, komm, geht schon. Das klingt so Trost, hat sich so ein bisschen in diese Richtung bewegt. Nein, nein, er ist ein Rechtsanwalt, der sagt, jetzt steh mal auf von deinem Hosenboden, das lassen wir uns nicht gefallen. Jetzt schauen wir mal in die Gesetzestexte, gucken mal, was Sache ist, dann ziehen wir den vor Gericht und dann verklagen wir ihn, bis er keine Hose mehr hat zum Anziehen. Rechtsanwalt, ja, das ist ein schönes Bild. Wie schön ist das? Und ich rede gerade hier heute über die Situation, wenn wir zum Abschmieren neigen, wenn die Achterbahn sich nach unten senkt. Wie schön ist es, in den kritischen Situationen unseres Lebens Beistand zu haben. Ja, stehst an der Autobahn am Randstreifen und einen kleinen Unfall gehabt und bist noch halb so unter Schock und weiß gar nicht, was hier zu machen. Das Wagen fährt nicht mehr und irgendwann kommt dann dieser nette Mann vom ADAC. Ich verkaufe übrigens keine Verträge oder so. Und sagt, kann ich Ihnen helfen? Ach, das ist schon ganz anders passiert. Kommen Sie und wir gehen jetzt hier und da und rufen da an. Und der weiß einfach, was zu machen ist. Der Kerl hat die Sinne zusammen. Oh, fängt sofort an zu entspannen, oder? Also stell dir mal vor, du gehst durch Duisburg irgendwie ganz, ohne an was Böses zu denken, durch die Fußgängerzone und irgendwo ist da Krawall und Demonstration von ein paar Extremisten und du gehst da nur vorbei, wolltest in C&A und auf einmal hast du die Hände hinterm Rücken und Handschellen an und sitzt in einer Zelle und du sagst, aber das ist ein Missverständnis. Und die sagen, Schnauze, wir stellen hier die Fragen und machen dir die Lampe ins Gesicht. So läuft das, ne? Und irgendwann, du liegst auf deiner Pritsche und du denkst, du bist im falschen Film und du bist verzweifelt und geht die Tür auf und da kommt so ein Schickimicki-Typ im Köfferchen rein und sagt, Herr Schäfer, ich bin Ihr Anwalt. Ich hole Sie hier raus. Oh, Beistand. Beistand, hier ist jemand, der redet für mich, hier ist jemand, der setzt sich für mich durch, hier ist jemand, der kommt zu meiner Seite, der wird um Hilfe gerufen, Unterstützung. Was für eine wunderbare Sache. Wie schön zu wissen, dass der Heilige Geist der beste aller Beistände ist in unserem Leben. Menschlicher Beistand ist schon was Wunderbares in der Ehe und so weiter, aber der Beistand des Heiligen Geistes ist ohne Parallele. Halleluja. Du bist in keiner Situation alleine. Auch wenn du versagt hast, auch wenn es deine Schuld war, die ganze Situation. Er ist da, er ist dein Anwalt. Denn es sind ja gerade Leute, die gesündigt haben, den Anwalt brauchen, oder? Die Lieben brauchen keinen Anwalt. Stimmt's? Und die, die wissen, dass sie böse sind, sind rechtsschutzversichert. Ein kleiner Scherz, kleiner Scherz. Er ist da mit seinem Rat, mit seinem Trost. Er stärkt dich. Hast du gewusst, dass der Heilige Geist ein Computerspezialist ist? Ja, das ist auch der beste Mechaniker, den ich jemals kennengelernt habe. Wenn es nicht mehr weitergeht, dann frage ich ihn. Früher habe ich sehr lange gebraucht, bis ich gefragt habe. Heute frage ich schon mal früher. Ja, und ich merke, der hat richtig Ahnung. Hast du gewusst, dass der Heilige Geist Frauen versteht? Er ist der himmlische Frauenversteher. Halleluja. Du, und wenn ich am Ende bin, dann frage ich ihn. Und dann erklärt er mir so kleine Sachen, die wichtig gewesen wären und die ich jetzt in Ordnung bringen sollte, worauf zu achten wäre und der Klodeckel runter und was da alles so zugehört, die einen riesen Unterschied machen. Er ist ein Frauenversteher. Und er versteht auch Männer. Aber das ist ja nicht so schwer. Was aber auch hier ganz wichtig ist, wie bei den anderen Befestigungsmechanismen, die Jesus gebraucht, ist, dass wir mit ihm kooperieren. Das ist der große Punkt hier. Er ist eben, ich sage es noch einmal, der Herbeigerufene und er ist eben nicht der sich Aufdrängende. Hörst du den Unterschied? Das ist sein ureigenstes Sein. Beinhaltet, dass er dich niemals entmachtet. Da, wo es Zeugnisse gibt und alles Mögliche, wo der Heilige Geist Leute hijackt oder was, lasse ich so stehen, aber habe ich Not mit von der Schrift her. Er wird herbeigerufen. Er tut nichts, was du ihm nicht erlaubst. Er kommt nicht und sagt, ach, gib mir die Brocken mal, ich mach das besser. Er reißt dir nichts aus der Hand. Sitzt aber manches Mal in deinem Geist rum wie ein Arbeitsloser. Und wünscht dich so sehr, dir helfen zu können. Während du vor dem Computer sitzt und manches unerrettete Wort gebraucht hast. Und du denkst, der Computer und deine Frau, die sind irgendwie verbündet oder was? Der Heilige Geist ist da. Möchte einbezogen werden. Er drängt sich nicht auf. Er wartet auf dich. Ich mag dieses Wort so sehr, was Jesus gesagt hat, und damit schließe ich. Auch wieder Krisensituation, Verfolgung, Gericht. Wenn sie euch hinführen, Markus 13, 11, und wenn sie euch hinführen und überliefern, so sorget nicht im Voraus, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern der Heilige Geist. Kannst dir vorstellen, du sitzt vor Gericht und dein Rechtsanwalt sitzt neben dir und du laberst die ganze Zeit und er kommt überhaupt nicht zu Wort? Wie dumm wäre das denn? Und dann sagt der Richter 10 Jahre und du drehst dich zu seinem Rechtsanwalt und sagst, sag mal, wozu habe ich dich eigentlich? Und er sagt, ja, ich hätte auch mal ganz gerne was gesagt. Du hast die Verteidigung selbst übernommen. Du hast mir keinen Raum, du hast mir keine Chance gegeben. Du hast mir ein Mandat gegeben als Rechtsanwalt. Aber das ist dein Fall, nicht mein Fall. Ich bin der Herbeigerufene, um dich zu unterstützen. Und wenn du diese Unterstützung nicht möchtest, wenn du diese Unterstützung nicht aktiv zulässt, dann wird sie nicht stattfinden. Der Heilige Geist nutzt den Raum, den wir ihm geben. Er will, dass wir in Abhängigkeit sind von ihm. Und er ist immer da. Er ist immer da. Er hat immer den richtigen Rat. Er führt uns, er tröstet uns, er ist uns nah. Das macht dich fest. Das macht dich fest. Auch das stoppt die unselige Berg- und Talfahrt. Befestigt durch Wahrheit. Befestigt durch Glauben. Befestigt durch Gnade, durch ein tiefes Gnadenverständnis. Und befestigt durch eine schöne Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Das wird deine Schwankungen stoppen. Das bringt Stabilität in dein geistliches Leben und das setzt enormes geistliches Wachstum frei. Amen. Amen. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Lieber Jesus, wir sind uns durchaus der Gefahr bewusst, dass man dein Wort hören kann, ja es sogar genießen kann, für richtig befinden kann und doch nur Predigthörer und nicht Täter gewesen zu sein. Was du heute Morgen suchst, ist, dass wir Entscheidungen treffen. Herr, ich glaube, dass es Menschen hier gibt heute Morgen, die vielleicht in dem einen oder anderen Befestigungsmechanismus mehr angesprochen wurden. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die Not haben, dich als gnädigen, gütigen Gott auch dann zu sehen und zu erleben, wenn es nicht so läuft. Andere, die vielleicht dringend ihre Hausarbeiten in der Wahrheit machen müssen, der Wert des Lernens ist fast nicht mehr vorhanden. Andere, die dieses tiefe Vertrauen in dich nicht weiterentwickeln, sondern an ihren Glauben glauben, mit viel Krampf und Enttäuschungen. Herr, ich sehe doch nur diese schönen Gesichter. Du siehst ins Herz. Und so bitte ich durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass du heute Morgen etwas tust, dass dein Wort Frucht wirkt in unserem Leben. Dass es einen Unterschied macht, ob wir unter deinem Wort gewesen sind oder nicht. Und ich bete, dass du uns zu guten Qualitätsentscheidungen, zu Grundsatzentscheidungen führst heute Morgen. Dass du uns zeigst, was darf anders werden, heute, morgen, nächste Woche. Wo wollen wir weitergehen in unserer Kooperation mit dir, damit wir wachsen. Vier Bereiche habe ich genannt. Einen möchte ich jetzt rausnehmen, weil ich einfach so spüre, dass Gott mich so leitet. Und möchte noch sehr schnell einfach Gebet anbieten, für Menschen, die Not haben, an der Gnade festzuhalten. Wenn ich das besonders angesprochen hat heute Morgen, ich spüre einfach, dass es jemanden gibt, dass es Leute gibt, die Jesus noch ganz gesondert berühren möchte. Ja? Wir alle treffen unsere Entscheidungen, aber wenn es da jemand gibt, dann lade ich dich ein, jetzt einfach deinen Platz zu verlassen und ganz schnell hier nach vorne zu kommen, dass wir miteinander beten können. Gott möchte dir als liebevoller Vater ganz neu begegnen. Wir werden nicht deine Seele massieren. Wenn dich das angesprochen hat, dann komm doch jetzt bitte. Und dann ist das okay. Aber ich möchte uns alle einladen. Geh nicht raus aus diesem Gottesdienst. Ich weiß, es ist 2:30 und vielleicht knurrt auch der Magen und du denkst, es ist jetzt fast zu Ende. Ist es ja auch. Aber geh nicht raus aus diesem Gottesdienst, ohne mir die Frage beantworten zu können, wenn ich sie dir frage. Was hat Gott zu dir gesagt und was ist deine Antwort darauf? Was ist deine Entscheidung? Sag nicht, ich denke nächste Woche nochmal drüber nach. Nein, wirst du nicht. Mach's jetzt fest vor Gott, während wir ihn anbeten, während wir vor ihm stehen. Und gerade die angesprochen wurden mit diesem Gnadenmangel. Ich lade dich ein, dass du nach vorne kommst und hier sind Menschen, die dir dienen können. Gott möchte dir begegnen als ein ganz, ganz gnädiger Gott. Dir sagen, egal was auch passiert, ich werde dich nie aufgeben. Ich werde deine Hand nie wieder loslassen. Ich hebe dir Geringen aus dem Kot nach Luther und setze ihn unter Fürsten. Halleluja. Darfst du erleben. Gott lädt dich ein.
Ja. Halleluja. Ich möchte Jürgen und Brigitte noch bitten, dass ihr nach vorne kommt, für die Kranken betet. Der Uwe vielleicht hier rüber für Festigkeit im Heiligen Geist und in der Gnade Gottes. Und dann möchte ich auch bitten, dass die Leiter der Gemeinde einfach mit nach vorne kommen.